wird sich nicht verborgen, führt mir den Tag empor, dass ich mit seinem Worte begrüßt das neue Licht. Schon an der Dämmerung Pforte ist er mir nah und spricht. Er spricht wie an dem Tage, da er die Welt erschuf, da schweigen Angst und Klage, nichts gilt mehr als sein Ruf, das Wort der ewigen Treue, die Gott uns Menschen schwört, erfahre ich aufs Neue.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes, unseres Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Moin,
Moin.
Liebe Gemeinde. Da hat gerade jemand geklatscht, aber das kam nur von Band, die Musik.
Ja.
Aber wir lassen heute auch noch richtig live hier singen, aber es ist einer wieder der Sonntage, wo wir keine Organistin oder Organisten haben. Also wenn Sie noch schnell Orgel spielen lernen könnten oder Klavier, dann sind Sie hier herzlich willkommen. Stellen Sie sich vor, es gibt da Menschen, die interessieren sich für den christlichen Glauben über das normale Maß hinaus und sie wollen sich richtig einsetzen und wollen losstarten. Und dann kriegen sie zu hören, er seine Hand an den Flug legt und sieht zurück, der taugt nicht für das Reich Gottes. Manch einer hat vielleicht die Luther-Übersetzung im Ohr, da heißt das dann, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes, aber geschickt klingt so ein bisschen, als wenn man so ein bisschen ungeschickt, so ein bisschen tollpatschig. Aber was Jesus da sagt, das ist schon sehr deutlich. Entweder du bist ganz dabei, entweder es geht nach vorne, oder sonst wird das gar nichts. Das sind schon ganz schön herausfordernde Worte. Und auch die Worte des Predigtextes, die wir heute hören werden, da gibt es eine deutliche Ermahnung von Paulus und sagt, wenn ihr Christen seid, dann muss es so und so und so bei euch aussehen. Ich hoffe nicht, dass Sie jetzt bereut haben zu kommen und sagen, da wäre es bestimmt zu Hause länger noch gemütlicher gewesen. Jetzt muss ich mir ordentlich was anhören. Aber Gottes Wort, das will uns zurechtbringen und auf einen guten Weg bringen. Und so schenke Gott uns das, was wir heute hier zu hören haben, dass das auf guten Boden unseres Herzens fällt. Die erste Spur ist dazu der Psalm 34, den wir nun im Wechsel miteinander sprechen wollen. Der Sonntag heißt ja Oculi und die Lateiner unter uns, Oculus, Oculi, das sind die Augen. Und es geht in dem Psalm, wie er zusammengestellt ist, eigentlich um die Blickrichtung. Wo gucke ich hin? Meine Augen sehen auf den Herrn und Gott sieht auf mich. Da, wo man sich in den Blick nimmt, wo man sich sieht, ja, da kann etwas geschehen und kommt etwas in Gang. Lassen wir uns Psalm 34 miteinander sprechen.
Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte, und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Thank you.
Gütiger Gott, Freund und Licht unseres Lebens, du blickst uns freundlich an. Du willst, dass unser Leben sich reich entfaltet. Du hast einen anderen Blick auf das Leben als wir. Wir tun uns schwer damit, dir die Kontrolle zu überlassen. Herr, mach uns mutig im Glauben, dass wir dir trauen und folgen. Amen.
Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Ihn begleiten viele Menschen und er begegnet vielen Menschen. Und im Lukas-Evangelium im 9. Kapitel sind 3 dieser Begegnungen ganz kurz aufgeschrieben. Ich lese aus Lukas 9 ab Vers 57. Unterwegs sagte jemand zu Jesus: Ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Und Jesus antwortete ihm: Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel haben ihr Nest. Aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Einen anderen forderte Jesus auf: Folge mir. Aber der sagte: Herr, erlaube mir zuerst noch einmal nach Hause zu gehen und meinen Vater zu begraben. Aber Jesus antwortete ihm: Überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber geh los und verkünde das Reich Gottes. Und wieder ein anderer sagte zu Jesus: Ich will dir folgen, Herr, doch erlaube mir, zuerst von meiner Familie Abschied zu nehmen. Aber Jesus sagte zu ihm: Wer die Hand an den Pflug legt und dabei zurückschaut, der eignet sich nicht für das Reich Gottes. Amen.
Auf das Evangelium antworten wir mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Wir hören Gottes Wort aus dem 5. Kapitel des Epheserbriefes. Dort heißt es: Nehmt euch daher Gott selber zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das: Alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Jetzt lasse ich einen kleinen Abschnitt aus, der kommt später noch, da kommen wir noch drauf zurück. Und dann heißt es: Früher gehörtet ihr selber zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. Herr, segne du dein Wort an uns. Segne Reden und Hören durch deinen Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, kennen Sie diese Tür? Heben Sie mal die Hand, wenn Sie diese Tür kennen. Eine ganze Reihe, aber nicht alle. Wer kann mir denn sagen, wo diese Tür ist? In London. Und wissen Sie vielleicht auch die genaue Adresse? London, die Stadt ist schon mal richtig. Downing Street, Number 10. Genau. Und wissen Sie auch, wer da wohnt?
Katze.
Da nimmt mir schon jemand was vorweg, das war jetzt gemein. Oder, Uwe hat noch nicht weitergemacht. Also Boris Johnson wohnt da, aber jetzt ist mir schon genau das vorweggenommen, was ich nämlich als nächstes dann wollte. Genau. Kennen Sie diesen Kater? Wir haben gerade schon gehört, der wohnt da. Wie heißt er denn? Niki. Nö. Dann kann ich Ihnen ja doch ein ganz bisschen Neues noch erzählen. Der heißt Larry. Und Larry, der darf da Downing Street Number 10, der darf da rein. Und wenn Sie sich die Tür angeguckt haben, dann sagen Sie, da war ja gar keine Katzenklappe. Aber wenn der rein will, da stehen ja so Wächter auch so vor der Tür, dann machen die Wächter die Tür auf für die Katze, für den Kater, und dann darf Larry da herein. Und warum darf er das? Er ist der offizielle Mäusefänger und hatte gerade sein 10-jähriges Dienstjubiläum. Deswegen kam das nur auch gerade so im Fernsehen und so in den Nachrichten so ein bisschen so, wenn die ernsten Nachrichten durch sind, dann nochmal, ach ja. Wenn Sie jetzt an dieser Stelle sagen, wie soll das denn jetzt alles zusammenpassen? Am Anfang die ernste Einleitung und die Nachfolge und wie ernst das ist. Und dann kommt jetzt dieser Kater. Wie kommt denn das überhaupt miteinander überein? Ich hoffe, ich kriege das noch nachher zusammen. Aber wenn Sie nachher nach Hause kommen und irgendjemand fragt, worüber hat der Pastor denn gepredigt, wenn Sie dann sagen, ja, über eine Katze, über einen Kater, dann haben Sie zumindest schon mal die Aufmerksamkeit. Was wir heute Morgen an Worten schon gehört haben, das war wirklich sehr ernst. Helmut hat es vorgelesen. Da sind verschiedene Menschen, die zu Jesus kommen und die mitgehen wollen. Und einer sagt, ich gehe mit, aber es steht gerade eine Beerdigung an. Mein Vater ist gestorben. Ich möchte meinen Vater noch beerdigen. Und dann bin ich aber wieder da und dann gehe ich mit. Wenn wir das hören, dass jemand gestorben ist, dann bekunden wir als erstes unser Beileid. Und wenn wir Chef sind, dann würden wir als erstes sagen, lass die Arbeit mal jetzt mal ein paar Tage liegen und kümmere dich darum. Oder wenn jemand zum Arzt geht und sagt, da ist jemand aus meiner Familie gestorben, dann sagt der Arzt, gar kein Problem, für ein paar Tage schreibe ich dich krank. Das hat doch jetzt Vorrang. Das ist doch jetzt das Allerwichtigste. Alles andere kann erstmal nebendran und kann warten. Aber Jesus sagt, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Kein Wunder, dass in der Lutherbibel über diese Verse die Überschrift steht, vom Ernst der Nachfolge. Das ist wirklich ernst. Ob dieser trauernde Mann sich Jesus wirklich angeschlossen hat? Was hätten Sie an seiner Stelle getan? Und für uns, was machen wir denn heute mit solchen Worten von Jesus? Lassen wir die einfach beiseite? Tun wir so, als hätte er das gar nicht gesagt? Oder geben wir ihnen irgendwie eine andere Bedeutung, so nach dem Motto, Jesus hat zwar so gesagt, aber gemeint hat er eigentlich doch etwas anderes? Das passiert uns häufiger in der Bibel, dass wir auf Worte stoßen, die wir gar nicht so richtig einordnen können, mit denen wir gar nicht so richtig was anfangen können. Ich habe das gerade, als ich diesen Abschnitt aus dem Epheserbrief gelesen habe, habe ich gesagt, ich habe da einen Abschnitt weggelassen. Warum habe ich den weggelassen? Es werden ja für jeden Sonntag werden Predigttexte vorgeschlagen und manchmal ist das so, dass da manche Verse dann so in Klammern stehen. Also hier war das auch so, Vers 1 bis 2, dann Vers 3 bis 7 in Klammern und dann auch Vers 8 und 9. Jetzt haben Sie da schon mit dem Kater so gut geraten. was schätzen Sie denn, warum steht da denn plötzlich so mitten in eine Klammer drin? Warum macht man das denn? Warum hat die Kommission denn da eine Klammer gesetzt? Genau, Klammer bedeutet, kannst du nehmen, musst du aber nicht. Aber es ist ja ein Bibeltext. Und das ist ja ganz schön frech, dass man sagt, guck mal, da ist ein Bibeltext. Aber wir sagen dir mal, da mach mal eine Klammer drum. Aber das ist, glaube ich, tatsächlich auch so ein bisschen die Verlegenheit. Es geht nicht darum zu sagen, der Text ist viel zu lang. Denn wir haben manchmal Bibeltexte, die sind noch viel länger. Also ist nicht, dass jemand sagt, ach, da kann man ein bisschen kürzen. Das fällt nicht so auf. Sondern da ist so ein bisschen, das klammern wir mal lieber ein. Da wissen wir nicht so richtig, was wir da heute noch so mit anfangen sollen. Und deswegen lassen wir es vielleicht so ein bisschen an der Seite. Und der Predigende, genau, der soll dann nachher entscheiden und sagen, nehme ich das jetzt noch dazu oder nicht. Ich lese Ihnen jetzt diesen Abschnitt vor, der dazwischen gefehlt hat. Ich hoffe, Sie sind jetzt ein bisschen neugierig, was Ihnen hätte vielleicht vorenthalten werden können. Paulus schreibt da noch, auf sexuelle Unmoral und Schamlosigkeit jeder Art, aber auch auf Habgier, sollt ihr euch nicht einmal mit Worten einlassen, denn es gehört sich nicht für Gottes heiliges Volk, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Genauso wenig haben Obszönitäten, gottloses Geschwätz und anzügliche Witze etwas bei euch zu suchen. Bringt vielmehr bei allem, was ihr sagt, eure Dankbarkeit gegenüber Gott zum Ausdruck. Denn über eins müsst ihr euch im Klaren sein. Keiner, der ein unmoralisches Leben führt, sich schamlos verhält oder von Habgier getrieben ist, wer habgierig ist, ist ein Götzenanbeter, hat ein Erbe im Reich von Christus und von Gott zu erwarten. Lasst euch von niemand mit leeren Behauptungen täuschen. Denn gerade wegen der eben genannten Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Darum hütet euch, mit solchen Leuten gemeinsame Sache zu machen. Haben Sie jetzt eine Idee, warum das in Klammern steht? Das sind auch ganz schön harte Worte. Vielleicht nicht so hart wie das, was Jesus gesagt hat. Verzichte auf die Beerdigung, komm sofort mit. Aber beim Hören, da hört man den erhobenen Zeigefinger gleich mit. Wenn du Jesus nachfolgst, dann muss dein Leben aber anders werden. Bei den Briefen des Neuen Testaments ist das so, die sind nicht so ins Blaue hineingeschrieben. Da ist nicht so formuliert, so nach dem Motto, wenn das bei euch jetzt so wäre, dann wäre es mal ganz gut, darüber nachzudenken, dass man es auch anders machen könnte. Sondern wenn Paulus an eine Gemeinde schreibt, dann kennt er seine Pappenheimer. Und dann sagt er, so ist das doch bei euch. Und so geht das nicht, macht das anders. Wie ihr in euren Beziehungen lebt, wie ihr eure Partnerschaften lebt, wie ihr mit eurem Besitz umgeht, ja, wie ihr ganz normal redet. Das ist nicht einfach eure Privatsache, das ist eine Sache zwischen euch und Gott. Und wenn ihr euch nicht ernsthaft bemüht, als Christen zu leben, sagt Paulus hier ganz deutlich, dann gibt es kein Erbe im Himmel. Wenn ihr euch nicht ändert, dann wird das nichts mit dem Himmel. Wie gehen wir mit solchen Worten der Bibel um? Was machen wir denn damit? Und damit bin ich wieder bei unserem Kater Larry. Warum ist er der Chef Mäusejäger? Ist er der beste Kater, der im Vereinigten Königreich Mäuse jagen kann? Soweit man von ihm weiß, ist er nicht besonders gut
Oder vielleicht gibt es auch nicht so viele Mäuse, aber seine Fangquote, die ist sehr bescheiden. Da ist es ganz selten, dass man ihn mal auf frischer Tat ertappt, dass er nun tatsächlich eine Maus da auch fängt. Er ist aus dem einfachen Grund Chefmäusejäger, weil man ihn dazu gemacht hat. Und wir? Paulus fängt an und sagt ganz am Anfang, bevor er hier loslegt, was zu tun ist, dass er sagt, ihr seid Gottes geliebte Kinder. Bevor Paulus auch den Finger in die Wunde legt und sagt, da ist einiges, was bei euch anders werden muss, da sagt er, ihr seid doch Gottes geliebte Kinder. Ihr gehört zu Gott. Und ich glaube, das ist der Schlüssel zu den mahnenden Worten, die wir in der Bibel auch immer wieder finden. Paulus sagt nicht, hier ist erstmal die Messlatte. Du musst erstmal so hoch springen können, wenn du ein guter Nachfolger von Jesus sein möchtest. Paulus sagt ihm nicht, erst wenn deine Beziehungen heilig sind, wenn deine Worte weise und immer gut sind, wenn du dein Geld gut an die Armen weitergegeben hast, dann bist du so Gott wohlgefällig, dass er darüber nachdenken kann, ob für dich auch ein Platz im Himmel sein könnte, ob deine Tür aufgeht. Nein, Paulus fängt damit an und sagt, ihr Christen, ihr seid Kinder Gottes. Das war ja auch Luthers große Entdeckung. Bei seinem ganzen Studieren und bei dem, wie er die Bibel gelesen hat, hat sich das immer mehr wie so schwere Gewichte auf ihn gelegt. Dieser heilige Gott und ich, das passt doch nicht zusammen. Und er wurde immer kleiner darunter. Und dann hat er die Entdeckung gemacht, ich kann mir den Himmel gar nicht verdienen. Der wird mir geschenkt. Das heißt nicht, dass der Himmel umsonst ist. Jesus hat einen hohen Preis dafür bezahlt. Wir sind in der Passionszeit und denken über seinen Weg nach. Ich kann und muss nichts dazu beitragen, um Gottes Kind zu sein. In der Tradition von Luther betonen wir das besonders in unserer lutherischen Kirchengemeinde und Landeskirche und sagen, alles geschenkt, alles von Gott. Wir können nichts dazu tun. Es kommt einfach nur auf unser Sein an, auf das, was wir sind. Wir sind Gottes Kinder. Das stimmt, aber wenn man das auf dieser einen Seite so stark betont, dass wir Gottes Kinder sind, dann bleibt eben der Haken bei solchen Texten. Was ist denn, wenn diese Texte jetzt plötzlich sagen, du sollst dieses und jenes tun? Das passt dann doch gar nicht da hinein. Plötzlich sollen wir doch was tun? Ich bin doch Kind, da muss ich mich doch nicht für ins Zeug legen. Aber warum hören wir dann so etwas trotzdem? Ist das denn nicht wieder so ein Rückfall in ganz alte Zeiten? Muss ich mir plötzlich doch noch was dazu verdienen, damit es am Ende reicht? Ich bin 52 Jahre alt. Ich erwähne das, weil der 53., der kommt noch diesen Monat. Aber noch bin ich 52. Was würden Sie sagen? Bin ich noch ein Kind? Manche, die mich ein bisschen besser kennen, die nicken sehr schnell mit dem Kopf und sagen, das Verhalten, das ist manchmal deutlich noch so wie so ein Kind, kindlich, auch kindisch vielleicht manchmal. Vom Alter her bin ich natürlich kein Kind mehr. Aber unabhängig von meinem Alter bleibe ich das Kind meiner Eltern. Mir geht das noch so. Mein Vater ist jetzt allein, aber als meine Eltern noch beide gelebt haben. Und wenn ich dann nach Hause gefahren bin und man dann so reinkam, dann hatte man das Gefühl, jetzt bin ich wieder das Kind und hat sich auch wieder so ein bisschen wie so ein Kind verhalten. Man bleibt ein Kind, auch wenn man erwachsen wird. Und das möchte ich einmal so auf den Glauben übertragen. Von der Beziehung her zu Gott, da bleiben wir Kinder, da fallen wir nicht raus. Aber von dem, wie wir uns verhalten, da sollen wir erwachsen werden und uns verändern. Und wenn man sich das einmal ansieht, wie Jesus mit Menschen gesprochen hat, dann sieht man das sehr gut. Menschen, die ängstlich waren und das Gefühl hatten, wir sind verloren und wir zählen nicht mehr bei Gott, da ist Jesus ganz freundlich und ganz vorsichtig herangetreten und hat gesagt, kommt zu mir, ich bin barmherzig, ich trage euch, ich bin für euch da. Und wenn Menschen da waren, die schon sagten, wir wissen eigentlich schon alles und wir machen alles schon richtig, nur die anderen, die müssen es noch verstehen, da hat Jesus manchmal gesagt, wehe euch Pharisäern. Ihr meint, ihr habt das alles schon mit Löffeln gefressen, sage ich jetzt mal so. Und dann hat er gesagt, Moment mal, ihr müsst noch mal genau hingucken. Wir sind im Glauben Kinder, Kinder Gottes und sind doch dabei, dass wir uns bewegen. Der eine Pol, der immer in unserer lutherischen Kirche stark betont wird, der stimmt. Ich bin, wie ich bin, von Gott geliebt. Und gleichzeitig gibt es diesen anderen Pol, so wie ich bin, so soll ich nicht bleiben. Ja, ich darf mich verändern. Es darf sich etwas in meinem Leben verändern. Und deswegen heißt Glaube, ich bin und ich werde. Als Gottes Kinder, wenn wir zu seiner Familie gehören, wenn ich dieses Bild eines Hauses dann aufnehme, dann werden wir eben mit Gottes Hausregeln vertraut gemacht. Ich weiß nicht, wie das bei Larry ist. Ich weiß nicht, welchen Regeln er unterworfen ist, ob er auf dem Sofa sitzen darf bei Boris Johnson oder ob er in die Küche darf. So bestimmte Regeln werden für ihn da auch gelten. Und wenn er nachts um 3 an der Tür kratzt, dann darf er vielleicht auch nicht rein. Und so ist das eben bei uns auch. Wenn die Bibel sagt dieses und jenes, dann sind das wie Hausregeln. Die oberste Regel, die nennt Paulus auch eben ganz zu Anfang. Ihr seid Gottes geliebte Kinder. Und dann sagt er, alles, was ihr tut, das soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben wie eine Opfergabe. Oberste und wichtigste Hausregel für uns Christen, das ist die Liebe. In der Bibel klingt das ja manchmal so schön und poetisch. Wandelt in der Liebe, seid Licht, bringt Frucht, tut was gut, was gerecht und wahr ist. Das klingt so, als könnte man sich das so als Tafel auch schön irgendwo hinhängen. Aber was bedeutet denn gut, gerecht und wahr in einem Haus, in einem Haushalt? Das heißt doch, aber auch, da muss geputzt werden, da muss gewaschen werden, da muss gekocht werden und manches mehr. Dieses, was so groß und schön klingt, das muss ganz praktisch in unserem Alltag werden. Kinder Gottes, Liebe, Licht, Frucht und das aber ganz handbar in unserem Alltag. Glaube, wir sind Kinder Gottes und wir sind herausgefordert zur Nachfolge, uns herausfordern zu lassen von dem, was Gott uns sagt. Ein letztes Mal Larry. Warum hat man ihn genommen und nicht einen Hund? Weil er Mäuse fangen kann. Hunde, einige können es vielleicht auch, aber eher nicht. Kinder Gottes, weil Gott uns dazu macht und weil wir es darum können. Amen. Predigt-Nachtrag. Jetzt ist die Frage immer noch nicht beantwortet, was hat Jesus denn wohl damit gemeint, als er diesem Mann sagt, lass die Toten ihre Toten begraben? Kann ich jetzt auch nicht beantworten, dann wird es noch eine zweite Predigt werden. Aber ich glaube, was dazugehört, dass wir verstehen, was Gottes Worte für unser Leben meinen, dafür brauchen wir das miteinander reden, miteinander über Gottes Wort nachdenken. Ich hatte am Freitag eine angeregte Diskussion mit einem meiner Kollegen und es ging mal wieder um den Friedhof. Und ich habe das gesagt, was ich seit Jahren schon sage, wieso müssen wir als Kirchengemeinde eigentlich einen Friedhof betreiben? Ist das eigentlich unsere Aufgabe? Und als ich dann dieses Wort dann bei der Vorbereitung las, habe ich gedacht, siehst du, das hätte ich meinem Kollegen ja noch auch sagen können. Ist das überhaupt unsere Aufgabe? Müssen wir uns um den Teil kümmern, was nach dem Tod kommt? Müssen wir uns nicht eher um die Trauernden, um die Menschen kümmern? Mein Kollege sah das anders, deswegen war es auch eine angeregte Diskussion. Aber das ist, glaube ich, der Weg, wenn wir auf Bibeltexte stoßen, wo wir sagen, da komme ich gar nicht zu Rande. Es ist, glaube ich, nicht die Lösung zu sagen, ach, dann klammern wir es einfach ein und legen es beiseite, sondern das heißt auch, dass wir ja darüber über solche Dinge nachdenken und dann weiterkommen. Und vielleicht noch wichtiger, wir fangen erstmal mit dem an, was wir verstehen können. So sagt Luther das auch. Wir haben erstmal genug mit dem zu tun, was verständlich ist. Da können wir uns erstmal dran wagen und dann, wenn es dann weitergeht, dann auch das, was vielleicht auch eine Nummer größer ist. Predigt, Nachtrag, Ende. Sie sehen, ich bin da selber noch nicht fertig mit. Abkündigung, Sie haben das schon gesehen da. Wir danken ganz herzlich für die Kollekten der vergangenen Woche. Nicht nur für das Geld, was Sie da eingekommen ist, was Sie da angeschlagen sehen, sondern ja, wie wir auch Gemeinde schon miteinander leben. Im Gebet füreinander. An dieser Stelle möchte ich einmal Wilma auch für unsere Fürbitte auch nennen. Sie ist ja nun seit einiger Zeit, dass sie krank ist und ihren Dienst nicht macht. Und wir sie nicht nur vermissen, weil sie ihren Dienst nicht tun kann, sondern weil wir ja auch um ihre Krankheit wissen. Und Wilma war immer diejenige, wenn jemand dann krank war, wenn sie das wusste, dass sie dann uns Pastoren nochmal zugeraunt hat, kannst du das bitte in der Fürbitte noch einmal aufnehmen? Und ich merkte, dass ich manchmal unsicher war und sagte, ich weiß ja gar nicht, ob die Person das so will. Aber Wilma war immer jemand, die sagt, mir ist das aber wichtig, dass dafür gebetet wird. Deswegen möchte ich nachher Wilma in unserer Fürbitte aufnehmen und einfach auch bitten, dass wir ja so unseren Glauben auch miteinander leben, dass wir Geld miteinander teilen, aber dass wir auch eben im Gebet füreinander da sind und dass Gott ans Herz legen, dass Wilma wieder gesund wird. Die Kollekte heute wird erbeten für die Familienfreizeit. Das haben wir lange mal geplant, diese Kollekte für diesen Sonntag, weil das ursprünglich ein Familiengottesdienst sein sollte. In dieser Zeit geht das nun schlecht, 50 Konfirmanden mit den Familien einladen. Das ging heute so nicht. Aber der Kollektenzweck ist bestehen geblieben, weil wir im Herbst dennoch planen, auf Familienfreizeit zu fahren. Und uns ist es immer sehr wichtig, dass wir da auch Familien mitnehmen können, die sagen, Urlaub, wir als Familie, das ist für uns überhaupt gar nicht drin, gar nicht denkbar. Und dann machen wir immer so und gucken, du sollst gerne mitfahren. Und wir gucken, wie wir das Geld zusammenbringen. Dafür wollen wir heute an der ersten Stelle hier beim Ausgang sammeln. An der zweiten Stelle für die Diakonie, für Menschen in unserer Mitte in Not, dass wir sie unterstützen können. Auf dem Altar liegen Karten. Die darf man jetzt so richtig gar nicht mitnehmen. Das ist ja, dann kommen wir uns schon wieder so ein bisschen ins Gehege. Aber wenn Sie einen Kartengruß mitnehmen wollen und jemanden auf diese Art zeigen wollen, ich bin für dich da, dann machen Sie das wirklich so, dass Sie gucken, dass das mit Abstand dann auch geht. Nächsten Sonntag feiern wir wieder Gottesdienst, dann mit Pastor Detjen. Ganz herzliche Einladung dazu. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Hilf uns, Gott des Lebens, mit deiner Güte, mit deiner Gerechtigkeit, mit deiner Wahrheit, dass wir als deine Kinder leben und dir nachfolgen. Hilf denen, die an deiner Güte zweifeln, die fragen, wo du bleibst, die sich vor der Zukunft fürchten, die sich nur aufreiben und nur Finsternis sehen. Hilf du und antworte ihrer Not. Hilf denen, die nach Gerechtigkeit schreien, die hungern, die sterben, die von allen verlassen sind. Hilf du und sorge für ein gerechtes Leben. Hilf denen, die um die Wahrheit ringen, die sich der Lüge verweigern, die dich suchen, die dir vertrauen. Hilf du deiner Gemeinde. Mach aus uns Menschen, die aus deiner Güte leben. Mach aus uns Menschen, die deine Gerechtigkeit lieben. Mach aus uns Menschen, die deine Wahrheit bezeugen. Herr, lass uns als deine Kinder deine Nachfolger sein. Wir bitten dich für Wilma. Fördere ihre Gesundheit. Gib, dass sie wieder gut auf die Beine kommt, dass sie den Mut behält und dass es einfach gut wird. Sei du mit ihr und mit ihrer Familie. In der Stille wollen wir dir die Menschen und die Anliegen nennen, die wir selber auf dem Herzen haben. Gemeinsam beten wir, wie Jesus Christus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
So geht's mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden.